Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst, bei der Pudel und der Kern und Servus Albert.
Servus Jan.
Heute beschäftigen wir uns mit einer japanischen Philosophie, von der ich gemerkt habe, dass ich, ohne es zu wissen, ja zumindest mal ein kleiner Meister dieser japanischen Lebenskunst, der japanischen Philosophie Wabi-Sabi bin. Ja gut, Meister ist immer relativ, aber zumindest kann ich sehr gut akzeptieren, wenn Dinge nicht perfekt sind, wenn sie auch so kleine Macken haben oder nicht so ganz funktionieren. Und manchmal finde ich das sogar schön. Also als Beispiel, ich habe so ein altes Auto, was ich sehr liebe, was aber eben, ja, ist alles analog da und kein automatisches Schließsystem, wo man mit dem Funkschlüssel das Auto zuschließt, sondern ich muss bei der Beifahrertür den Türgriff zweimal nach vorne und einmal nach hinten drücken. Erst dann kann ich es mit meinem Schlüssel wirklich verschließen. Meine Kinder lachen immer, wenn sie sehen, wie ich an diesem Auto rumhantiere, damit es dann doch letztlich zu verschließen ist. Ein anderer Punkt ist, dass ich tatsächlich Vespas, also diese italienischen Motorroller, nicht dann schön und cool finde, wenn sie perfekt restauriert sind und neu perfekt lackiert und glänzend und so, sondern ich finde sie eigentlich genau mit Patina perfekt, wenn man sieht, okay, die Kisten sind 40 Jahre alt, aber versprühen da halt auch so ein bisschen diesen 80er, 90er Jahre Flair, italienisches Dolce Vita und so. Und ich finde, das kommt erst raus, wenn man eben sieht, dass die halt auch die letzten 40 Jahre gefahren wurden. Ja, und das, wie ich dann eben festgestellt habe, hängt alles mit dieser japanischen Philosophie Wabi-Sabi zusammen, die eben davon ausgeht, dass das Leben nicht in Perfektion oder Kontrolle oder ständiger Steigerung besteht, sondern die akzeptiert, dass es irgendwas Unfertiges gibt, das Vergängliche oder das Unvollkommene, und darin also feiert oder zumindest akzeptiert und darin sogar auch eine gewisse Schönheit sucht. Also ich bin draufgekommen auf diese Philosophie über diese japanischen, kennt ihr vielleicht oder kennst du vielleicht auch, diese japanischen Kintsugi Porzellan, das heißt, das sind die mit Gold geflickten, also die sind wohl irgendwann mal zerbrochen, ich weiß nicht, ob die künstlich zerbrochen werden, um sie dann wieder mit Gold zusammenzufügen, und dann sieht man eben so diese Goldfuge. Und darüber habe ich dann auch dieses Wabi-Sabi entdeckt. Ja, ist die Frage, Albert, und so steige ich auch ein, ist das tatsächlich eine Philosophie oder ist es halt eine Grundhaltung, die man kultiviert? Also ich finde es erstmal eine sehr positive Sicht aufs Leben, zu akzeptieren, alles ist vergänglich, alles wird älter, aber dadurch nicht schlechter, vielleicht sogar cooler, und auch mal damit klarzukommen oder das Schöne darin zu suchen, dass sich die Tür nicht per Funkschlüssel, sondern mit verschiedenen Tricks nur noch verschließen lässt, ne?
Ja, ich kann dich gut verstehen. Ich bin auch ganz auf deiner Seite. Das hat sehr schöne Aspekte, dieses Wabi-Sabi. Ob es jetzt eine Philosophie ist, im engen Sinne vielleicht nicht. Eine Haltung ist es ganz bestimmt zum Leben. Und es hat ganz bestimmt auch tiefe philosophische Aspekte, gerade von der praktischen Philosophie her gesehen, ganz ohne Zweifel. Und ich kann gut damit leben, sie als ein Ausdruck japanischen Denkens, japanischer Einstellung, japanischer Kultur, japanischer Philosophie anzuerkennen. Denn dieser Aspekt, den du ja genannt hast, das Leben, Wandeln, Vergehen, die Patina, das Vergängliche, als etwas Schönes zu sehen, als Ausdruck des sich ständig wandelnden Lebens, das auch zu akzeptieren, annehmen, dass etwas vergeht, ja, und darin sogar eine Schönheit sehen, das finde ich einen sehr schönen und sehr wichtigen Gedanken. Auch der Gedanke der Unvollkommenheit oder des Nicht-Perfekten oder des Nicht-Kontrollierbaren, das sind alles wesentliche Aspekte der praktischen Philosophie. Erst einmal ist es sehr wichtig, überhaupt den Wandel anzunehmen, Vergänglichkeit. Platon sagte mal, wer dieses Leben wählt, wählt werden und vergehen. Und Wabi-Sabi ist so ein Ausdruck, diese Ästhetik des Vergänglichen, ein Ausdruck von, ja, das ist Leben, das ist Lebendigkeit, das ist vergehen. Und das finde ich schön. Und unsere moderne Gesellschaft, gerade da ist es ein sehr schöner Kontrast dazu, sehr schöner Gegenpol, eben gegen Geschwindigkeit, gegen Kontrollzwang, gegen Perfektionismus, als wenn das noch lebendig, wahrhaftiger wäre, eben diese Aspekte anders zu sehen, also das Fehlerhafte zu sehen, das Mangelhafte, das Unfertige. Und das erinnerte mich auch sehr stark an einen Urspruch der griechischen Philosophie, erkenne dich selbst, denn das bedeutete auch, vergiss nie, dass du ein Mensch bist, mit beschränkten Fähigkeiten, vergänglich, der nicht alles weiß, nicht alles versteht und auch immer wieder Fehler macht. Und da Wabi Sabi sagt ja zu diesen Unvollkommenheiten und sogar erhöht sie noch, hat er eine Ästhetik rausgemacht, die sich ja in verschiedenen, in der Keramik hast du genannt, vielleicht im Volumen stecken, in der Art der Architektur oder auch der Innenausstattung. Lieben die das? Etwa Verwendung alter Hölzer, weil sie Ausdruck sind von, als wenn das Ausdruck von gelebtem Leben, als wenn diese Hochschätzung des Alters oder des Gebrauchtseins, diese Patina, als wenn sie voller Geschichten ist. Geschichten, die letztlich in ihrer Summe das Leben ausmachen. Also hier wird es so, ich habe immer das Gefühl von Echtheit, Authentizität. Ja, so ist das. Das ist alles im Schwange und nichts ist vollkommen kontrollierbar, nichts ist beherrschbar und nichts können wir festhalten.
Ja, also wenn man eben die Schönheit des Unvollkommenen akzeptiert, da geht es ja häufig auch eben so, diese Brüche im Leben oder in Beziehungen zu akzeptieren und zu sehen, dass nicht alles eben immer so glatt durchlaufen muss, sondern dass es vielleicht gerade dann schön wird, wenn da mal ein Bruch stattfindet oder eben ja eine Katastrophe, die aus der man sich selbst wieder rauszieht oder andere helfen einem, eine Krise zu überwinden. Aber einfach zu akzeptieren, dass die kommen und auch dann zu versuchen, da eine gewisse Schönheit drin zu entdecken. Und ich glaube, dafür ist diese Kintsugi-Keramik eben so ein Beispiel, dass wenn man eben diesen Bruch dann auch noch mit einer Goldfuge feiert eben. Ne?
Genau das ist es, diese Brüche. Die sind so wahr, finde ich, weil kein Mensch ist ohne Brüche. Und gerade an den Brüchen, da zeigt sich so vieles vielleicht auch Widersprüchliches, was das Leben charakterisiert. Es erinnert mich an die wichtige Kategorie der Grenzsituation bei Karl Jaspers. Er hat gesagt, in Grenzsituationen, am Rand, wenn wir nicht mehr weiterkommen oder wenn wir eine Grenze erreichen, da zeigt sich unglaublich vieles und da spielt sich viel vom Leben ab. Und deshalb ist das wie so eine ständige Mahnung an die Vergänglichkeit, an die Lebendigkeit, auch an das ständige Werden und Vergehen, wie es im alten Rom, wenn ein Kaiser einen Triumph feierte, also einen Sieg gefeiert hat, dann ging ja immer ein Sklave neben dem Herrscher dahin und flüsterte ihm ins Ohr, gedenke der Vergänglichkeit. Ne? Also er soll jetzt nicht in dem Erfolg übermütig werden und denke, es bleibt immer so oder es ist ganz selbstverständlich. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, dieses Bewusstsein der Vergänglichkeit, der Brüchigkeit, der Unvollkommenheit, das unterstützt auch sehr eine Haltung der Bescheidenheit, Demut und Dankbarkeit. Und das sind so wichtige Kategorien für ein erfülltes, für ein schönes, für ein gutes Leben, dass man das so annimmt, ja sagt zu der eigenen Vergänglichkeit, so wichtig im Leben und als wenn es ein Ausdruck davon ist.
Bewusst zu sagen, ich will diese Vergänglichkeit nicht bekämpfen. Yeah. Also klar, alles verändert sich, Körper, Beziehungen, Erfolg, Lebensphasen, da ist überall so ein Quäntchen Vergänglichkeit mit drin. Und jetzt mal, wenn man beim Körper beim Offensichtlichsten anfängt, klar, wo wir hier sitzen in unserem Vorort, gibt es glaube ich mittlerweile 5 oder 6 Schönheitschirurgen oder ästhetische Mediziner. Aber ich würde sagen, es ist besser, ja, loszulassen, anstatt zwanghaft an so diesem Schönheitsideal der ewigen Jugend festzuhalten und zu akzeptieren, okay, auch gute Frisuren sind vergänglich.
Ja, ganz typisch. Ne? Also unsere Zeit hat es so nötig, mehr Haltung von Wabi Sabi denen. Also wir hatten eine Serie über das lange Leben oder die Suche nach Unsterblichkeit, die tatsächlich jetzt ja in manchen Technikzentren, an denen man arbeitet, oder die Schönheitschirurgie ist auch ein gutes Beispiel. Also Wabi-Sabi ist das Gegenkonzept. Nein, die Natürlichkeit, das Wachsen, die Falten im Gesicht erzählen Geschichten und sind schön. Und ich dachte tatsächlich daran, in der Vorbereitung unseres Podcasts, an Wabi-Sabi, dachte ich auch an solche Gesichter, die schon ältere Gesichter, die... Ja, wir können vielleicht sagen, also viele Falten, vielleicht sogar zerknittert sind, aber wo die Seele gereift und gewachsen ist und wo das plötzlich dieses ältere Gesicht eine unglaubliche Schönheit, einen großen Reiz und eine große Ausstrahlung gewinnt, weil wir spüren, da ist gelebtes Leben, drückt sich da aus, da sind Tausende von Geschichten. Und was ich meine, das Schöne an dem Bewusstwerden der Vergänglichkeit ist ja genau das Gegenteil, dass wir da teilhaben an der Ewigkeit, indem wir erkennen, dass alles vergänglich ist, aber auch in dem Vergehen Platz macht für was Neues. Das ist es ja. Dadurch ist die Vergänglichkeit ein Teil der Ewigkeit, nämlich Wandel, nämlich bewegter Wandel, bewegte Ewigkeit. Die ist ruhig als Ewigkeit, aber sie ist in sich bewegt, weil sich die Dinge austauschen. Die Natur, jedes Frühling schickt sie neues Leben mit dann. Jeder Herbst, jeder Winter nimmt es wieder weg. Das ist so wahr, das kann man auch in unsere Lebensbiografien, in unseren Alltag ständig erfahren. Und es ist wie Ja dazu sagen, Ja zum Leben sagen in seiner Authentizität, in seiner Echtheit, in seinem Wandel, in seiner Vergänglichkeit. Und so musst du das Leben lieben. Wenn du es so liebst, dann gelingt Leben. Wenn du es verdrängst und irgendwie diese Sehnsucht nach Unsterblichkeit, Schönheitschirurgien oder es muss was Neues her, etwas Kaputtes wird weggeschmissen oder etwas, was Patina angesetzt hat, wird durch was Neues ersetzt. Das ist wie eine Flucht vor dem Phänomen der Vergänglichkeit. Dabei ist die Vergänglichkeit, wie Epikur sagte, dass uns die Götter nur eine begrenzte Zeit gegeben haben. Das ist gerade der Grund, dass wir das Leben so lieben und genießen können. Eben, die Vergänglichkeit ist der Grund. Und das ist wie, als hätte man das nicht erkannt. Und dann vergeht einem sehr vieles, weil Wabi-Sabi hat ja auch viel zu tun mit Zen-Buddhismus, mit dem Schätzen des Augenblicks, weil der einmalig ist. Und mit dem Verzicht darauf, etwas festzuschreiben, zu besitzen oder etwas dauerhaft zu machen oder zu planen oder zu kontrollieren und das ganze Leben so festzuzurren. Nein, der Zen-Buddhist, der lebt von Tag zu Tag. Das, was er macht, macht er 100%. Was danach kommt, weiß er gar nicht genau. Gut, er ist nicht unbesonnen, er hat natürlich Pläne, auch für morgen, aber er hängt da nicht so dran. Wichtiger als die Pläne ist die Präsenz im Augenblick, das Hiersein, das vollkommen Dasein, gerade im zwischenmenschlichen Bereich ist das so wichtig, dass ich ganz bei dem anderen bin, wenn ich mich mit dem unterhalte, dass ich meine Seele zeige und nach der Seele des anderen spüre und den Moment, wo die sich begegnen, erlebe, genieße, wahrnehme, überhaupt Wachsein dafür. Und das hat alles damit zu tun, ja, dass diesen Wandel ergreifen, die ihn festhalten in einer gewissen Hinsicht, diesen Moment der Vergänglichkeit. Und das drückt sich in Wabi-Sabi so aus, gerade in der Ästhetik auch, wo dieses das Moment des Vergänglichen als etwas Schönes erlebt wird und festgehalten wird. Und als ich, das will ich als letztes noch erwähnen, seit Jahren schon mag ich es, kaufe ich keine Blumen so, auch gerade wenn Seminare sind oder auch wenn nicht Seminare sind. Aber jetzt sind die verwelkt, ja, da räume ich die nicht ab, sondern da lasse ich die manchmal noch einen Monat stehen, weil ich mag das, wenn die Blätter so fallen, wenn die Köpfe wissen, da kriegen die so ganz eigene Gestalten. Und das fand ich schon immer schön. Als ich dann gehört habe von Wabi-Sabi, da habe ich verstanden, warum ich das so schön fand.
Mit Blumen, die man sich in die Wohnung stellt, geht es mir nicht so, aber mir geht es so im Winter, also Herbst, Winter, dass man da nicht die Blumenbeete irgendwie komplett abrasiert, sondern dass man da eben im Winter dann noch was stehen hat, also dass dann so verwelkte, getrocknete Blumen da noch stehen, das finde ich schön, ja. Was ich da noch mitgenommen habe bei Wabi-Sabi, ist, dass man auch die Einfachheit als Qualität entdeckt. Mhm. Dass man nicht immer schaut, wie kann man, also und da fällt mir das Beispiel ein, Es gibt ja dieses Ideal des Smart Homes, alles ist computerprogrammiert, deine Jalousien fahren automatisiert hoch und runter, je nachdem wie die Sonne steht und das Licht wird passend dazu gedimmt. Das stresst mich aber ehrlich gesagt, also ich liebe es, wenn bei meinen Eltern zu Hause im Haus war, hatte jedes Fenster diesen Gurt, mit dem man die Jalousien hoch und runter ziehen konnte. Es ging schnell, es ging einfach, es hat sich nichts verkantet, es stand nicht Programmierfehler im Display und ich finde das eine schwierige Entwicklung, was Teil der Digitalisierung ist, die auch viele positive Aspekte hat, logisch. Aber dieses eigentlich ganz einfache Prozesse auch noch zu automatisieren und zu optimieren, finde ich unnötig. Und Wabi Sabi, glaube ich, wäre auch eher der Fan von dem klassischen Jalousiengurt, der die Jalousien entweder machst sie hoch oder machst sie runter, nutzt deine vorhandene Muskelkraft dafür und brauchst keinen riesen Computer, der nach 5 Jahren keine Updates mehr bekommt. Also das finde ich die Einfachheit, die manchmal in der Moderne verloren geht, unnötigerweise.
Ja, in der Komplexität und nicht nur die Einfachheit, sondern auch das Wesentliche. Einfachheit kann ja auch sein, eine Verdichtung auf das Wesentliche. Ich liebe deshalb auch, und ganz typisch sind sie auch im Zen-Buddhismus, ich liebe ganz einfache Hausarbeiten und mache die dann wie eine Art von Meditation. Als wenn ich so sage, so funktioniert Natur, als wenn ich die Natur in mir lebe. Also es gibt viele philosophische Richtungen aus der Antike oder Weisheitslehren, die gesagt haben, lebe naturgemäß. Die Stoiker, die Taoisten. Und das heißt, so einfach wie die Natur zu schaffen, zu nehmen, zum Erblühen zu bringen. Man hört sie nicht, es gibt keine Anweisung, es gibt auch keine Technik in der Natur. Und ich denke, das sollte jeder in seinem Leben auch die Natur pflegen. Erst einmal in der Natur sein, das macht schon glücklich. Aber dann auch wie die Natur leben, ist ein wichtiges Mittel, zur Zufriedenheit zu kommen, zur inneren Ruhe auch, zum Wesentlichen vordringen. Und da werden wir doch manchmal Zerstreuung vermeiden. Da werden wir doch manchmal zerstreut auseinandergerissen oder wir gehen in Technik auf. Typisch wie diese Smartphones, Kommunikation vor allem unter den Kindern. Und wie die dann darunter leiden, wenn das plötzlich nicht mehr einfach von Angesicht zu Angesicht, vom unmittelbaren Aufeinander reagieren stattfindet, sondern so in einem virtuellen Raum. Unnatürlich. Und ja, da ist ein sehr, sehr starker Zug, den mag ich sehr. Deshalb ist auch die Nähe von Wabi Sabi und Zen dieses einfache Zurückkommen auf das Wesentliche und ja, Ausgrenzung, Nein sagen zu einer Tendenz der Zerstreuung oder der Komplexität der technischen Möglichkeiten. Ich liebe die technischen Möglichkeiten, aber es kommt auf ihren Gebrauch an. Das Wichtigste findet nicht dort statt in der Technik, das Wichtigste findet im Zwischenmenschlichen, in der eigenen Seele statt und in der Äußerung deiner Persönlichkeit im alltäglichen Leben, in einfachen Verrichtungen, im Essen machen, Essen genießen, im Zusammensein. Und vielleicht auch in der Pflege des eigenen Lebensraumes. Ich spreche ja gerne von Seelengarten, das ist nur ein Bild, aber in diesem Bild steckt auch die Einfachheit. Da ist Erde, da sind Blumen, da ist Samen, da bist du mit deinen Händen, vielleicht hast du noch ein kleines Werkzeug und du gestaltest im Grunde das, was dann da hervorgeht. Ganz einfach, in der Gartenarbeit, da gibt es jetzt auch schon technische Geräte, aber Wesentliches findet da einfach mit der Hand statt, indem man den Boden greift, also in nicht-technischen Geräten. Und ich liebe das. Ich nutze die Technik, weil sie mir vieles erleichtert, aber mein eigentliches Wesen, Leben findet dort nicht statt, sondern wenn ich die Technik abgeschaltet habe. In meinen Büchern findet sich auch immer, ich erinnere mich an mein erstes Buch, Wie lebe ich ein gutes Leben? Die letzten Kapitel ist Einfachheit. Also, und zwar sage ich, wenn du den ganzen Weisheitsweg umschritten hast, wenn du deine Persönlichkeit optimal entwickelt hast, sollte das Leben einfach werden, auf Wesentliches zurückzuführen sein und in diesem Wesentlichen sich sammeln, Zerstreuung vermeiden, Nein sagen zu den vielen, vielen Möglichkeiten, die dich aus deiner Mitte entfernen, um dich ganz in die Geborgenheit deines Inneren einzunisten und daraus zu leben. Durch nicht, dann trittst du raus, dann hast du zwischenmenschliche Beziehungen, dann machst du deine Arbeit, aber dann bist du ganz da, dich überall mit hinnehmen oder deine Mitte überall mit hinnehmen. Das geht nur auf dem Weg von einfachen auch Multitasking ist eine typische Tendenz, auch dieses gerade zu verhindern.
Letztlich geht es doch da, was du beschreibst, um das Thema Ruhe finden, statt alles ständig optimieren zu wollen. Mhm. Also letztlich die Frage, muss wirklich alles immer effizienter, schöner oder erfolgreicher werden? Und wahrscheinlich antwortet Wabi-Sabi mit eher nicht. Vielleicht genügt manchmal auch das Unperfekte. Und das zu akzeptieren oder das auch umzusetzen im Alltag, das ist natürlich keine so einfache Übung, weil man natürlich immer wieder angehalten wird und sieht, okay, der Nachbar hat einen perfekten Rasen, was muss ich denn machen? Also nicht, dass ich perfekten Rasen schön finde, aber trotzdem ist es ja sowas, was einem von drüben grün anleuchtet. Da aber immer wieder zurückzutreten und zu sagen, nee, ich finde es gerade schön, so einen unperfekten Magerrasen zu haben, der aber halt, der Löwenzahn ist wichtig für die Bienen und so, ne? Und das so aufs Leben zu blicken und da die Schönheit im Unperfekten zu finden.
Also ich liebe Ordnung und ich mähe nun auch meinen Rasen hin und wieder und das sieht sehr, sehr schön aus, wenn er gemäht ist. Ich glaube, Wabi-Sabi sagt nicht, dass das jetzt so schlecht wäre. Sie haben ja, im Zen kennt ja auch einen wunderbar geordneten Garten. Also Ordnung und Pflege ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber sie sagen, man darf da nicht perfekt werden wollen und man darf damit nicht so bestimmte Dinge des lebendigen Wachstums oder eben der Vergänglichkeit auch gleich mit wegsanieren oder in Ordnung bringen. Also man sollte so einen Raum lassen. Also man sollte der Ordnung, dem Ordnungswillen Grenzen setzen, dem Perfektionismus das alles. Auch das Funktionieren, das ist so ein wichtiges Wort. Wabi-Sabi, wenn ich das richtig verstanden habe, liebt auch das Nicht-Funktionale sehr. Und da, bei uns in unserer modernen Welt geht alles nach Nutzen, es muss alles eine Funktion haben. Und da sehe ich dann Wurzeln im Wabi-Sabi, genauso wie im Zen, im Daoismus. Ne? Dieses Absicht, dieses Gestalten, dieses Eingreifen im Hinblick auf die menschlichen Interessen, auf selbstbezogene Interessen, auf Bedürfnisbefriedigung. Wenn das Überhand nimmt, wenn das alles besetzt, dann fehlt da was. Dann fehlt da so ein leerer Raum, wo nichts passiert und wo Natur sich entfalten kann, wo man Platz lässt, auf sich, auf die Spontanität zu hören. Und das hat viel damit zu tun, auch hin und wieder Dinge zu genießen und wertzuschätzen, die nichts Funktionales haben, die nicht umzu sind, sondern die einfach so da sind, wie ich sitze vor einer Blume umzu. Ich sitze da einfach und schaue mir die Blume an oder ich genieße den Augenblick und versuche das umzu, das Funktionale, vollkommen auszuklammern, zu vergessen, zu leben ohne To-Do-Liste, immer mal momenthaft. Ich denke, beides musst du gut miteinander verbinden. Das ist auch so eine Ordnung deines Lebens, auch durchaus zielgerichtetes Tun in der Wirklichkeit. Das ist sehr wichtig zum Überleben, aber auch so zur Entfaltung deiner Kräfte, Wirkkräfte in die Gesellschaft hinein. Aber immer wieder den Rückzug in das Nichts zu suchen oder in deine Mitte, in die Leere und dann den Augenblick sein, sich entfalten lassen und den zu genießen. Und das hat sehr viel mit Nicht-Funktionalität zu tun. Also dass ich auch Dinge mache ohne irgendwelche Hintergedanken, ohne irgendetwas damit zu erreichen, sondern einfach um das Sein sein zu lassen, um zu leben.
Wir haben jetzt ja viel gesprochen über Dinge und wie sie sein können, wie man sie akzeptiert. Ganz wichtig finde ich aber eben auch den Blick aufs eigene Leben und auf eigene Schwächen. Also dass man nicht nur die Vespa mit Patina schön findet, sondern dass man auch seine eigene Patina und seine eigenen Schwächen und Nicht-Funktionalitäten eben auch das wertschätzt. Oder aber, das ist jetzt die Frage an dich, wenn man so Selbstreflexion betreibt, identifiziert man ja bestimmte Schwächen und sagt, also das sind meinetwegen Vergesslichkeit oder nicht fehlende Konsequenz im Fertigstellen von Arbeiten oder so. Das kann ja eine Schwäche sein, wo man das Gefühl hat, es gibt so viele unerledigte oder unfertige Projekte in meinem Leben, was mache ich damit? Mit einem Wabi-Sabi-Blick könnte ich da jetzt drauf schauen und können sagen, ach ja, das ist eigentlich eine schöne Facette an mir, dass ich Sachen nicht zu Ende bringe manchmal. Oder aber es ist ja, kann ja trotzdem, also wie entscheide ich, an welcher Schwäche arbeite ich und welche liebe ich zukünftig?
Gute Frage, guter Aspekt. Ja, erst einmal ist es sehr wichtig, man sagt, das sei mit der tiefste Aspekt von Wabi Sabi. Und hier berührt es sich natürlich ganz eng mit der praktischen Philosophie, dass man seine eigene Unvollkommenheit akzeptiert. Das ist schon mal wichtig. Ich sagte einleitend, das ist der wesentliche Kern des Erkenne dich selbst im alten Griechenland. Nimm dich so an, wie du bist, mit all deinen Schwächen. Aber da haben wir wieder diesen Konflikt zwischen Ordnung schaffen, auch zwischen planvoller Lebensgestaltung, was ja wichtig ist, was man darüber nicht vergessen sollte, und andererseits das Akzeptieren des Unvollkommenen, des Wachsenden, des Lebendigen. Auch da würde ich sagen, man sollte sich in seinem Leben immer darum bemühen, den Seelengarten in Ordnung zu halten oder in Ordnung zu machen. Und da sollte man auch wirklich Zeit drauf verwenden und Energie. Aber man muss sich keine Gedanken zu machen, dass jetzt Wabi Sabi darüber zu kurz kommt, denn man bleibt ein unvollkommener Mensch. Das Bewusstsein für die eigene Unvollkommenheit, wenn die da ist, dann werde ich sehen, dass ich vielleicht Fortschritte mache, aber bestimmte Dinge auch immer wieder so mache. Also Mensch bleiben, das heißt, bleib unvollkommen in deinem Bestreben, dich dem Ideal eines weisen Menschen oder eines gelingenden Lebens anzunähern. Das kommt von selbst, weil wir eben das gar nicht werden. Es bleibt immer ein Rest. Aber wir müssen den jetzt nicht pflegen. Es sei denn, er stört uns nicht. Wenn wir sagen, ja, ich habe da hier so meine, das sagt auch jeder von sich, so manche Marotten, die niemandem wehtun, einem selbst auch nicht, aber die auch nicht so perfekt sind. Und manchmal sagen wir, ja, ich kenne mich so, das ist meine Schwäche. Und dann ja und akzeptieren, an der braucht man dann nicht zu arbeiten. Aber es gibt eine Menge Dinge, die einem wehtun oder mit denen man anderen wehtut. Da sollte man dann nicht nachlässig sein, sondern es, also neben dem Akzeptieren des Vergänglichen, des Unvollkommenen, des Nicht-Perfekten, dort, wo man sich entwickeln kann, wo man etwas Gutes für sich und andere tun kann, sollte man es auch tun und mal beides miteinander verbinden. Wie gesagt, der Mensch geht nie verloren. Wenn ich richtig Philosophie betreibe und mich Idealen durchaus annähere oder nach idealen Leben, im geistigen Leben, wenn ich das richtig mache, bleibe ich immer Mensch. Und Mensch ist immer mit Brüchen, ist immer mit der Unvollkommenheit. Ich mache immer wieder Fehler und ja, dazu sagen, ja, das ist eben so. Und das, mir geht das jedenfalls so. Ich habe vieles an mir verändert und ich fühle mich sehr wohl damit. Ich habe mich vieles mir abgewöhnt, was mir geschadet hat. Aber ich entdecke jeden Tag auch, dass ich Mensch geblieben bin und auch Fehler mache. Da fällt mir das Konfuzius-Zitat ein. Der war ja natürlich noch eine ganz andere Kategorie. Und der sagte mal, ja, also was das Wissen über Maß und Mitte angeht, macht mir so schnell keiner was vor. Aber mich jeden Tag daran zu halten, fällt mir schwer. Oder fällt mir auch schwer. Also das Eingeständnis, man muss sich jetzt nicht bremsen in dem Willen, sich ständig jeden Tag ein bisschen weiser zu werden und sich vorzuentwickeln, denn du bleibst Mensch. Also wenn du nicht abhebst, wenn du dich davon nicht in einen Wissensdünkel vorfühlst und vergisst, demütig zu sein und demütig dich als Mensch zu erkennen, der da immer noch Unvollkommenheiten hat. Wenn dir das nicht passiert, dann wird der Mensch immer mit dir gehen. Er wird dich begleiten und wird dich auch immer daran erinnern, dass du dich noch so sehr bemühen kannst. Hin und wieder wirst du auch mal daneben treten oder etwas falsch machen. Und in der Tat, wenn ich das so sehe, sage ich, ja, und irgendwie kommt so eine kleine Freude auf. Siehst du, du bist auch noch ein Mensch. Du bist auch nicht besser als die anderen. Und das finde ich eine schöne Erkenntnis. Die beruhigt mich. Aber man sollte sich dadurch nicht die Kraft nehmen lassen, an einer Verbesserung zu arbeiten. Gleichzeitig, ich meine, es geht beides, finde ich, durchaus unter einem Hut. Wir sind eben Mensch und Philosoph, sage ich. Also wir haben etwas Geistiges, etwas Ideelles, etwas Unvergängliches in uns. So haben die Alten das verstanden, der Anteil an der Vernunft. Aber dem Gefängnis des Körpers, der Menschlichkeit, entkommen wir nicht, solange wir leben. Und das ist auch gut so. Und ich sage auch ja zum Menschen gleichzeitig. Und daraus folgt dann auch eine wichtige Fähigkeit, sich selbst und anderen verzeihen zu können.
In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben wahrscheinlich bei weitem nicht alles zu diesem Thema Wabi Sabi heute besprochen, aber zumindest schon mal ein paar zentrale Themen gestreift. Es ist halt eine unperfekte Folge, aber auch darin liegt ja viel Schönheit. Albert, ich danke dir für deinen Input und deine Einordnung zu diesem Thema Wabi-Sabi. Euch danke fürs Zuhören und eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Danke dir, Jan. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com